Ist das richtig, dass Sie dann in diese Gemeinsamkeit sehr große Hoffnung bzw. die Idee von Kommunismus und Sozialismus sehen, dass die Leute einfach zusammen versuchen, eine Welt für sich zu gestalten und nicht unter der Macht von bestimmten Patriarchen und Strukturen?
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Wir müssen natürlich sehen, dass in Entwicklungsländern die Voraussetzungen einer sozialistischen Demokratie erst entstehen. Die Menschen sind Analphabeten, haben nichts zu essen. Das Erste, man muss Reis produzieren. Das Zweite ist, man muss Schulen bauen. Da muss die Alphabetisierung kommen. 85-90% der Menschen in China waren 1949 Analphabeten. Heute können 95% lesen und schreiben. Sie können zwar nicht 7500 Zeichen lesen, aber 1500 Zeichen kann jeder lesen. Und erst wenn wir das zu essen haben, wenn die Kinder in die Schule gehen, wenn wir Zeitungen lesen und wenn wir Aufklärung bekommen und wenn wir wissen, wie man Kinder in die Welt setzt, dann werden die Menschen allmählich sie das Neue lernen. Man muss also Geduld haben. Das hatten wir auch früher. Die Arbeiterbewegung ist eine große Erziehungsbewegung gewesen. Das weiß heute keiner mehr. Aber um 1900 noch war es so, dass in den Betrieben, in den Großbetrieben in Stuttgart, in den Schuhfabriken oder in den Metallfabriken bei Daimler, da kamen Leute aus dem Dorf, die das Wort Gewerkschaft nie gehört hatten. Denen hat der Meister gesagt, du, wir sind hier alle organisiert. Du musst sie auch organisieren. Hier hast du einen Aufnahmeschein, überleg dir das. Und nach einer Woche ist der Betriebsrat wiedergekommen. Bist du bereit, dich zu organisieren? Wenn ja, du darfst bleiben. Wenn nicht, dann musst du gehen. Wir wollen hier keine Blauen, wie man sagte, keine Unorganisierten. Wenn man sie aber organisiert hat, dann gab es Bildungsarbeit. Die Gewerkschaften haben politische Bildungsarbeit gemacht. Aus der Klasse an sich wird die Klasse für sich. Wir lernen, gemeinsam zu kämpfen. Solidarität, Fabrikdisziplin, Klassenbewusstsein, das gehört zusammen. Das muss entstehen, das ist nicht da von Anfang an. Und wenn wir Politiker haben wie Steinbrück und Schröder, dann wird das Klassenbewusstsein abgebaut. Wenn wir aber gemeinsam kämpfen, dann wird es aufgebaut. Klassenbewusstsein ist keine Konstante. Das entsteht in unserem gemeinsamen Kampf, unserer gemeinsamen Erfahrung. Und dann gibt es was, dann machen wir was zusammen. Wie das später sein wird, ob es einen Bürgerkrieg gibt wie in Russland oder ob es friedlicher geht wie etwa in Bolivien, das weiß ich nicht. Über diese Sachen kann ich nicht nachdenken, weil ich nicht für die Zukunft plane. Ich frage, was machen wir heute? Aber sicher ist, dass diese Gesellschaft nicht das letzte Wort sein kann. Das ist mir sicher. Und dass wir Kommunisten es besser machen müssen und besser machen können, wenn wir selbstkritisch sind.
Und Sie haben erlebt das Leben dort in Israel und Sie sagen, dass Kibbutze, die haben funktioniert. Meinen Sie, das ist ein gutes Modell?
Ich glaube, es ist ein Modell, das nur in Israel brauchbar ist.
Warum?
Es gibt ein Wort, nur in der Gleichheit gibt es Gemeinschaft. Wenn in einem Dorf ein großer Landwirt ist und 10 ganz kleine, dann bestimmt der große Landwirt. Das war früher so. Früher gab es Bullenorganisationen. Ein Bulle für das ganze Dorf. Ja? Und da hat, wenn der große 100 Kühe hatte, hat der das Sagen gehabt. Und wenn da 10 Bauern waren mit 5 Kühen jeder, hat er nicht bestimmen können, wer welchen Bullen man kauft. Der Große bestimmt in jedem Fall. Aber das heißt, wenn es eine große Ungleichheit gibt, kann man keine Genossenschaft bauen. Und das sagt ja auch der Pestalozzi irgendwann. Es muss eine gewisse Gleichheit sein. In der Ausgangssituation, da hat man gemeinsame Interessen. Der Großbauer hat andere Interessen als der Kleinbauer. Wenn es also einen Unterschied gibt, dann kann man nicht gemeinsam handeln. Und in Israel, in Palästina, hatten die Leute alle nichts. Es waren Genossenschaften der Habenichts, wie ein russischer Roman das nennt, ja. Genossenschaften von Leuten, die nichts hatten. Die mussten zusammenarbeiten. Wenn 10 Leute, wenn einer in der Wüste einen Brunnen graben will, dann verdurstet er. Wenn sie aber 50 Leute zusammentun und bauen gemeinsam, dann haben die an einem Abend einen Brunnen gebaut. Dann können sie trinken. Das ist der Kooperativeffekt. Die Leute mussten zusammenarbeiten. Und sie haben das gemacht, weil sie Sozialisten waren. Das ist ein Modell, das nur funktioniert, wenn die Leute eine Genossenschaft der Habenichts sind. Deswegen muss es eine Agrarreform geben vor der Kollektivierung. Aber das ist heute gegenstandslos. Ich glaube, Israel hat noch Kibbutzim. Das halte ich für eine sehr gute Sache. Mit sehr viel Gleichheit. Eine Gleichheit nicht mehr in der Armut wie 1935, als ich dort gearbeitet habe, sondern eine Gleichheit mit Unterschieden. Der eine kauft sich ein rotes Kleid, der andere ein grünes Kleid. Jeder kriegt sein Geld, aber das gleiche Geld für alle. Wie viele Kinder du hast, so viel Geld kriegst du. Es ist immer noch die Gleichheit. Es geht nicht nach der Arbeitsleistung und nach der Position, sondern nach den Bedürfnissen. Aber das ist nicht zu machen in einer Gesellschaft wie China, wo die Menschen unterschiedlich sind, wo sie Bauern waren, wo sie verschiedene Interessen haben. und wo sie gegeneinander gekämpft haben um jedes Stückchen Land. Die Kleinbauern kämpfen ja gegeneinander, sind ja nicht gemeinsam, weil sie Land brauchen. Ja, und das sind Probleme, die kann man nicht lösen durch Gewalt. Die kann man nur lösen, wenn man die Produktivkräfte schafft. Wenn es in China jetzt gemeinsame Maschinen gibt, dann hat der Kleinbauer so wenig Land, dass er eine Maschine nicht selber kaufen kann. Aber es gibt heute in China produzierte Mähdrescher, selbstfahrende Mähdrescher für den Reisanbau. Das habe ich selber jetzt gesehen. Die Entwicklung von damals, von 78 bis heute. Wenn man das hat, dann können die Bauern gemeinsam arbeiten. Wenn sie aber jeder nichts haben, außer einem Dresspflege, dann hat die Gemeinschaft wenig Sinn. Was sie an Gemeinschaft machen, machen die sowieso. Bei der Bewässerung müssen sie zusammenarbeiten. Aber sonst arbeitet jeder für sich. Das israelische Modell ist sehr interessant als soziologisches Phänomen und wichtig gewesen für den Aufbau des Landes. Das waren die Ersten, die was gemacht haben. Und die Grenzen Israels sind in Wirklichkeit da, wo die Kibbutzim aufgebaut wurden. Aber das ist nicht zu den anderen Ländern zu machen.